Herzlich willkommen zum heutigen Morgen, zum Gottesdienst. Ich möchte zu Beginn beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir vorhin in Anbetung und Lob vor dich treten durften. Und jetzt auch auf dein Wort hören dürfen, was lebendig ist, was spricht in unsere Situation, dort wo wir stehen. Und ich danke dir für dein Wort, das, worauf wir heute Morgen hören dürfen. Amen. Ja, Sie kennen das bestimmt. Man ist unterwegs, man ist dran, in der Arbeit, sei es im Beruf oder in der Gemeinde. Es gibt Ideen und es geht voran mit Jesus Christus. Vollgas, es macht Freude, es geht was. Feuer und Flamme sozusagen. Und dann von einem auf den anderen Moment Unvorhergesehenes. Ein Missgeschick vielleicht, ein Rückschlag, Kritik, Probleme. Das können viele Dinge sein. Als kleines Beispiel, vor 2 Wochen hatten meine Frau und ich geplant, mit dem Auto übers Wochenende wegzufahren, weiter hoch in den Norden von Deutschland für einen Besuch. Freitagabend nach der Jugend wollten wir noch fahren, 11 Uhr, 11:30 Uhr, irgend sowas. Und dann geht vor dem Jugendkreis das Auto kaputt. Bleibt stehen, kein Wank mehr, nichts mehr. Ein Rückschlag, etwas Unvorhergesehenes. Wir waren schlussendlich dankbar, dass es nicht auf der Fahrt passiert ist, aber es ist was, was einfach da war. Eine Schulklasse ging es genau gleich. Und diese Schulklasse, die war keine normale Schulklasse. Sie ist schon etwas älter, nämlich 850 vor Christus war diese Schulklasse in Jericho in Israel. Es war eine Schulklasse aus Prophetenschülern. Und ihr Lehrer war der Prophet Elisa. Durch ihn hat Gott zu den Menschen gesprochen. Durch ihn hat Gott besonderes, große Dinge gewirkt. Und diese Schulklasse war unterwegs mit ihrem Lehrer, mit ihrem Herrn, mit ihrem Gott. Und dann geschieht etwas Unvorhergesehenes. Und was das ist, möchten wir miteinander lesen. Ich habe den Text mitgebracht, sowohl auf Deutsch wie auf Englisch. 2. Könige 6. 1 bis 7, 2. Könige 6, 1 bis 7. Ich lade Sie alle ein, mitzulesen. Die Worte bleiben dann besser. Eines Tages sagten die Prophetenschüler zu Elisa: Wie du siehst, ist der Ort, an dem wir uns mit dir treffen, nicht groß genug. Lass uns zum Jordan hinuntergehen. Jeder soll einen Baumstamm nehmen, aus denen wir uns einen neuen Versammlungsort bauen können. Geht nur, sagte er. Bitte komm mit uns, bat einer. Gut, ich komme mit, sagte Elisa. Und er ging mit ihnen. Am Jordan angekommen, begannen sie, Bäume zu fällen. Und als einer von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von seiner Axt ins Wasser. Ach, mein Herr, rief er erschrocken, Die Axt war nur geliehen. Wo ist sie hingefallen? Fragte Elisa. Als der Mann ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und warf ihn dorthin. Da tauchte das Eisen auf und schwamm auf dem Wasser. Nimm es heraus, sagte Elisa. Und er streckte die Hand aus und ergriff das Axteisen. Soweit der Text dieser besonderen Schulklasse mit ihrem Lehrer Elisa. Ein Prophet wie Elisa war damals ein Sprachrohr von Gott. Er sagte zu den Königen und dem Volk die Botschaft von Gott. Die Propheten waren ab und zu nicht wirklich beliebt. Denn wenn sie eine Botschaft hatten für Könige oder das Volk Israel, dann war es meistens, wenn das Volk, wenn sie nicht nach Gott gefragt haben. Sie sagten klipp und klar, Leute, so wie ihr lebt, es geht nicht. Kehrt um von euren schlechten Taten. Fragt wieder nach Gott, richtet euch auf ihn aus. Und sonst kommt seine Strafe über euch. Das waren harte Botschaften, die sie da hatten. Nicht immer schöne Freudebotschaften, die sie im Auftrag von Gott weitergaben. Und deshalb waren sie nicht sonderlich beliebt. Im Gegenteil, teilweise wurden sie sogar von Königen verfolgt oder getötet. Und sie schlossen sich als Propheten oft zur gegenseitigen Stärkung, abseits vom übrigen Umfeld, zu Lebensgemeinschaften zusammen. Im zweiten Buch Könige, hier zu Beginn, wird eine solche Gemeinschaft mehrmals genannt. Also Elisa scheint einige Prophetenjünger geleitet zu haben und er hat sie gelehrt mit Vorträgen. Und mit Elisa, war einiges anscheinend los. Da ging was ab. Denn es kamen wohl neue Prophetenjünger dazu. Und eines Tages lesen wir in Vers 1, da tritt das Problem auf, das Schulzimmer ist zu eng. Was ist zu tun? Die Prophetenschüler, clever wie sie sind, ein neuer Raum muss her. Wie geht es am schnellsten? Am Fluss Jordan, dort hinunter, am Ufer, das umfasst einen halbtropischen Wald mit vielen hohen Bäumen. Also los, runter, da ist genügend Holz, um einen neuen Bau zu erstellen. Die Schüler von Elisa ergreifen die Initiative. Sie erfassen das Problem genau, machen sich konkrete Gedanken und entwickeln einen Lösungsansatz. Es muss Bauholz her, wenn jeder seinen Teil, seinen Baumstamm dazu beiträgt, dann sollte es klappen. Interessant ist aber, dass sie gleichzeitig, in Vers 2 lesen wir das, nicht auf eigene Faust es versuchen. Sie gehen mit ihrer Idee zu ihrem Lehrer, zu ihrem Herrn. Die Schüler hatten erlebt, wie Gott durch Elisa Großes gewirkt hat und durch ihn gesprochen hat. Es waren viele Wunder, die Gott durch Elisa tat. Und so befragten sie Elisa und damit indirekt Gott zu ihrem Vorhaben, das sie da hatten. Wie schätzt du die Lage so ein? Ist es richtig? Gehen wir richtig vor? Wir möchten nur losgehen, wenn du dein Okay gibst. Manche vertreten die Ansicht, dass man sich keine eigenen Gedanken machen sollte. Es könnte ja falsch sein. Es könnte nicht das sein, was Gott will. Und sie beschränken sich dann ausschließlich auf das Gebet. Andere wiederum machen große Pläne ohne sie vor Gott auszubreiten, und sie machen es auf eigene Faust und vergessen vor lauter Arbeit, sich der guten Korrektur von Gott zu stellen. Das eine ist genauso falsch wie das andere. Schlagkräftig leben. Dabei gehört Beten und Arbeiten zusammen. Das Motto des Benediktinerordens oder ihr Slogan, den sie über ihren Orden gestellt hatte, wenn man so sagen kann, heißt Ora et Labora. Bete und arbeite. Der ganze Slogan ist aber länger. Ich möchte ihn mal vorlesen. Entschuldigung für das Lateinisch. Ora et labora et lege Deus adest sine mora. Bete und arbeite und lies. Gott ist da. Gott hilft ohne Verzug. Beten ohne Aktivität ist Bequemlichkeit, Faulheit. Herr, ich habe dieses Problem, mach du mal was. Arbeiten ohne Gebet oder Lesen der Bibel ist ein Stück weit Hochmut. Egoistische Unabhängigkeit von Gott, ich schaffe das schon. Ich brauche dazu niemanden. Mir ist es persönlich ein Anliegen, aber ich glaube auch uns als Gemeinden, lernen, beide Seiten zu verknüpfen, wie die Jünger von Elisa. Initiative ergreifen, Schritte gehen, doch gleichzeitig stets alle Ideen vor Gott im Gebet ausbreiten und um seine eingreifende gute Korrektur bitten. Bete, arbeite und lies. Gott ist da und hilft ohne Verzug. Den Prophetenschülern gibt Gott durch Elisa sein Okay. Wir lesen das am Schluss von Vers 2. Elisa sagt ihnen, geht nur, macht. Was ihr euch vorgenommen habt, macht es. In anderen Übersetzungen heißt es, er sagt, geht hin. Und es ist interessant, dieses geht hin, die genau gleichen Worte finden wir in der Bibel wieder. Im Neuen Testament bei Jesus. Und er spricht in Markus 16, 15 zu uns, seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Oder Matthäus 28, 19, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hingehen, geh hin. Die gute Botschaft von Jesus weitererzählen, Menschen für Jesus gewinnen, sie taufen, lehren, sie begleiten, sie anleiten. Das ist konkret die Arbeit von Jesus für uns alle. Gehen wir los, beten und arbeiten für diesen genialen Auftrag. Gott ist da und hilft uns. Bevor die Prophetenschüler losgingen an den Fluss hinunter, Jordan, da hatte ein Schüler in Vers 3 eine besondere Bitte. Er sagt da, bitte komm mit uns. Zu seinem Lehrer, zu seinem Herr, komm mit uns. Dieser Prophetenjünger wollte nichts ohne seinen Herr und Meister tun. Das heißt nicht, dass er jetzt unselbstständig wäre und nicht in der Lage wäre, einen Baum zu fällen. Aber sein oberstes Anliegen war, ich will nichts ohne Gott tun. Er macht sich damit völlig abhängig. Er wusste, Gott ist durch Elisa gegenwärtig. Er ist bei uns. Für die Prophetenjünger war durch Elisa Gott vertreten. Und so hatte dieser Prophetenjünger den Wunsch, alle Wege will ich mit meinem Meister gehen, in seinem Sinn entscheiden unter seinen Augen arbeiten, unter seinem Schutz Neues wagen. Er wollte nichts ohne Gott tun. In Johannes 15, Vers 5 im Neuen Testament sagt Jesus: Denn getrennt von mir, sprich ohne mich, könnt ihr nichts tun. Dort, wo wir Menschen aus eigener Kraft, ohne Bindung, ohne Beziehung zu Jesus versuchen, etwas zu bewirken, etwas Geistliches hervorzubringen, da geschieht aus der Sicht von Gott, auf Englisch gesagt, nothing, nichts. Gar nichts. Wo Jesus nicht dabei ist, passiert nichts. Eine bewusste Abhängigkeit von Gott ist notwendig und soll unser größtes Ziel sein. Der eine Schüler von Elisa wollte mit seinem Meister mit Gott sein. Und Elisa, der willigte ein und er geht mit. Und genauso geht auch Jesus mit uns. Er hat es uns versprochen, bei uns zu sein. In Matthäus 28, nochmal gegen Schluss, in Vers 20, und siehe, ich bin bei euch, mit euch, alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Wie wichtig ist uns die Begleitung, die Nähe und der Schutz von Jesus? Sagen und zeigen wir doch Jesus öfters, wie sehr wir seine Gegenwart nicht nur schätzen, sondern brauchen. Er wartet darauf. Jesus will gebraucht werden. Von mir, von dir, von uns. Wir können es laut aussprechen, zum Beispiel: Jesus, fahr mit, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Oder sitz neben mir beim Treffen mit meinen Freunden. Herr, komm mit zur Untersuchung ins Krankenhaus oder zum Arzt. Jesus, sei neben mir in der Abschlussprüfung, in einer wichtigen Sitzung bei der Arbeit. Wenn wir nichts ohne Jesus tun wollen, dann werden wir merken, Jesus folgt solchen Einladungen und er ist mit dabei. Elisa, der ist der Einladung auch gefolgt. Er ist mitgegangen mit seinen Schülern. Und in Vers 4 wird dann beschrieben, wie sie an den Fluss Jordan kommen. Und dort angekommen, die Schüler fangen gleich an, Bäume zu fällen. Ja, Happy End, die Arbeit läuft. Gott ist mit dabei, keine Probleme, alles läuft gesegnet. Einmal mit Jesus angefangen, dann bin ich immer mit ihm unterwegs und das passt alles einwandfrei, oder? Nein, dem ist nicht so. Ich weiß nicht, wie Sie das erleben, ich erlebe das anders. Und ich bin überzeugt, viele von Ihnen auch. Und auch einer der Schüler von Elisa erlebte das ganz anders. In Vers 5 heißt es: Und als einer von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von seiner Axt ins Wasser. Der fällt gerade einen Baum und da flog die Klinge von der Axt ins Wasser. Das Eisen, logischerweise, versinkt im Fluss Jordan und er steht da und hat nur noch seinen Holzgriff in der Hand. Er war dabei, mit Gott unterwegs durch Elisa. Perfekt, alles super, Gott ist da. Die Arbeit für ihn, einfach toll. Und dann plötzlich, platsch. Die Klinge fällt ins Wasser. Es ist passiert. Die Schärfe für die weitere Arbeit, für den Dienst, sie ist weg. Keine Schlagkraft mehr, keine Schärfe mehr. Übertragen, was kann das heißen? Zum Beispiel ein jahrelanger Einsatz für Gott, für seine Gemeinde. Und plötzlich, schwupp, mit der Zeit ist alles nur noch mühsam, belanglos. Die Gemeinde nervt mich. Oder ich will mein Leben so sehr für Jesus einsetzen, aber ich bin irgendwie so stumpf, keine Durchschlagskraft. Ich vermisse die nötige Schärfe. Oder mein Glaube hat deutlich, klar begonnen, kompromisslos mit Jesus. Und ganz leise, fast unbemerkbar, ging die Schärfe, ging die Schlagkraft weg. Sie ist einfach verloren gegangen. Ja, jetzt kann man sich fragen, ja, warum, wieso, warum ist die Schärfe weg? Warum habe ich sie verloren? Warum bin ich nicht mehr wirksam, klar, deutlich in meiner Arbeit, in meinem Dienst, in meiner Beziehung zu Jesus? Der Grund, wie es dazu kam, ist nicht immer das Wichtigste und ist oft gar nicht eindeutig zu klären. Und da müssen wir aufpassen, besonders mit vorschnellen Urteilen über andere. Oft sind wir vorschnell da mit oberflächlichen Analysen über einen Mitmenschen. Wir werten ihn mit unseren Worten, mit unserem Verhalten und in unseren Gedanken werten wir ihn ab. Hinter dem Rücken, hinter vorgehaltener Hand. Es ist ein leichtes, Kommentare zu Situationen anderer abzugeben. Es ist was anderes, einander zurechtzuhelfen, einander weiterzuhelfen. Wissen wir im Bibeltext, warum und wie es beim Schüler Elisas passiert ist? Wissen wir, warum, wieso? Ihr habt den Text mit mir gelesen, wissen wir es? Nein? Keine Ahnung. Ein Astloch versehentlich getroffen, jahrelange gute Axt, jetzt altersschwach, plötzlicher Krampf im Arm. Keine Ahnung. Der Bibeltext sagt uns kein Wort darüber. Wir wissen es nicht, es ist einfach passiert. Ohne dass es zu erklären ist. Ende aus. Tatsache ist, die Schlagkraft, die Schärfe ist weg. Was jetzt? Was tun, wenn uns die nötige Schärfe abhanden gekommen ist? Wenn unser benötigtes Werkzeug wortwörtlich baden gegangen ist? Wie können wir verlorene Schärfe wiedergewinnen? Was tun? Eine Möglichkeit wäre, ich lasse mir nichts anmerken. Einfach unauffällig weitermachen. Ich kann ja mit dem Holzstiel der Axt weiter auf den Baum einschlagen. Ich komme auch ins Schwitzen. Es macht auch Lärm. Doch jeder Versuch, jeder Schlag kostet so viel Kraft und führt doch nicht zum Ziel. Und zum Schluss nehme ich einfach einen Stamm, einen Balken, der bereits im Wald liegt, vom letzten Sturm umgeknickt, nehme ich mit nach Hause und baue damit am Haus weiter. Er ist zwar schon ziemlich morsch, aber das merkt ja vielleicht keiner. Was macht schon ein morscher Balken unter so vielen stabilen, guten Christen? Eine andere Möglichkeit wäre jammern, fluchen, schimpfen, um sich schlagen, sich selbst fertig machen, andere fertig machen, mich selbst verdammen, Gott verdammen, Schuldige suchen, der ist schuld, jener, meine Eltern, Gott, wieso, warum? sind alles Möglichkeiten. Was tut der Prophetenschüler? In Vers 5b, dort heißt's: er ruft, er schreit. Und er schreit, warum? Weil er erschrocken ist. Er erschrickt als alles Erstes. Als allererstes erschrickt er. Er erschrickt, weil ihm sofort einfällt, Mist, die Axt ist nur geliehen. Als Prophetenschüler kannte er genau das Gesetz, die Tora, und er wusste ganz genau, was dort stand. Ich lese es kurz vor, 2. Mose 2, 22 bis 13. 2. Mose 22 bis 13, so. Nee, 2. Mose 22, 13, so jetzt. Leiht jemand etwas von seinem Nächsten und es wird beschädigt, also sprich auch eine Axt, oder kommt um, ohne dass der Eigentümer dabei ist, so muss er es ersetzen. Der Schaden für den Prophetenschüler war groß. Eine Axt mit einer eisernen Klinge war zur damaligen Zeit wertvoll. Das war ein Vermögen wert. Und er wusste sofort, was ich hier geliehen habe, was ich hier anvertraut bekommen habe, das hat einen hohen Wert. Und deshalb diese tiefe, erschrockene Reaktion auf die verlorene Schlagkraft. Es war ihm nicht egal, was gerade passiert ist. Und genauso soll es auch uns nicht egal sein. Wenn unsere geistlich gesprochene Schärfe, Schlagkraft im Glauben verloren geht, das soll uns nicht egal sein. Der Glaube und die erhaltene Gnade, überhaupt glauben zu können, die hat dir Jesus Christus anvertraut. Es wird sich jetzt lohnen, noch tiefer zu gehen und nachzudenken, was uns Jesus Christus alles anvertraut haben. Es ist ganz und gar nicht egal, wie wir mit dem Anvertrauten umgehen. Wenn uns die nötige Schärfe abhanden kommt. Ich erschrecke teilweise von mir selber, wie achtlos ich manchmal in den Tag hineinlebe und jegliche Schlagkraft vermissen lasse. Jesus Christus, das ist mir nicht egal. Mein Glaube soll schlagkräftig sein, scharf sein, damit mein Umfeld, meine Gemeinde, meine Beziehung zu Gott, dass sich was bewegt, dass es vorwärts geht, dass es vorwärts kommt. Und wir sind manchmal gleichgültig und verlieren jegliche Schärfe. Das soll uns nicht einfach piep egal sein. Vor lauter Schrecken und Entsetzen über seine verlorene Schärfe schrie dieser Prophetenjünger nach Elisa. Er schrie nach Gott. Er rief zu Gott und hielt erschrocken fest, das mir anvertraute Gut, das, was du mir, was ich bekommen habe, die Gabe, die Axt, es ist weg, es ist verloren gegangen. Der Prophetenschüler ging mit seinem Verlust, mit seinem Schaden direkt zu seinem Herrn. Und das dürfen auch wir machen. Wenn wir merken, da ist Schärfe, Schlagkraft im Glauben verloren gegangen, um sie wieder zu gewinnen, um sie wieder zu bekommen, als erster Schritt rufen, schreien zum Herrn. Weil er hat eine Einladung ausgesprochen. Jesus Christus hat eine Einladung ausgesprochen. In Matthäus 11, 28 heißt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Jesus hat ein offenes Ohr für unseren Verlust, für unseren Schaden und er will uns helfen. Interessant ist, was im nächsten Vers passiert. Vers 6, ich lese den Anfang nochmal. Da fragte Lisa, wo ist sie hingefallen? Komische Frage. Der Lehrer fragt nach der genauen Stelle. Wo hast du es verloren? Wenn man ein bisschen die Hintergründe kennt, der Fluss Jordan ist je nach Wasser oder wie auch immer bis zu 30 Meter breit, 3 bis 6 Meter tief, dann könnte man annehmen, ja, ungefähr musste er wissen, wo die Axt ist. Der Mann, der Prophetenschüler, musste seinem Herrn, seinem Meister, die genaue Stelle zeigen, wo er es verloren hat, wo der Schaden passiert ist. Und genauso will auch Jesus, dass wir ihm zeigen. Zeige Jesus, wo die Stelle des Verlusts war, des Schadens. Wo ist Schärfe, wo ist Schlagkraft verloren gegangen? Jesus will das nicht oder Gott will das nicht, weil er es nicht wüsste. Er weiß, wo es verloren gegangen ist. Aber er legt Wert darauf, um damit arbeiten zu können, um es uns in Erinnerung zu rufen, um genau dorthin wirken zu können. Der Lehrer Elisa nahm nämlich ein Stück Holz, also ein Stock hieß es, und er warf es in den Fluss. Er hat bereits bei vorherigen Wunder, hat er zum Beispiel bei einer Quelle, die vergiftet war, hat er Salz reingeworfen. In den Topf mit schlechtem Essen hat er Mehl reingeworfen. Und hier tut es genau gleich. Er nimmt einen Holzstock und wirft ihn in den Fluss an die Stelle, wo das Eisen untergegangen ist. Gott hat für uns auch jemand ans Holz geworfen, wenn man so sagen darf. Erst durch das Kreuz von Jesus, durch das Holz, durch diesen Tod, die Auferstehung, ist es durch dieses Wunder, das Gott tat mit Jesus, ist es schlussendlich definitiv möglich, verlorene Schärfe, Schlagkraft wiederzubekommen. Das Verlorene wiederzufinden, neu anzufangen. Ich kann nicht selber die Schärfe wieder erwecken oder Schlagkraft wieder hervorbringen. Das kann nur Jesus. Und genauso ist es auch hier im Bibeltext. Gott selbst tat dieses Wunder. Dass, man muss sich das mal vorstellen, die Naturgesetze umgedreht wurden. Eisen schwimmt und Holz geht unter. Dass das Eisen, das verlorene geglaubte Eisen, die verloren geglaubte Schärfe, die versunken war, wieder an die Oberfläche kommt. Damit war aber noch nicht fertig. Schön und gut, wenn das Wunder einfach so geschieht. Aber im letzten Vers sagt der Lehrer Elisa zu seinen Prophetenschülern, nimm es heraus. Ganz klare Ansage. Man muss die Hand ausstrecken und es ergreifen. Und genauso ist es auch mit dem Wunder von Jesus. Ergreife das Wunder von Jesus. Wenn wir es nicht in Empfang nehmen, wenn wir nicht annehmen, das, was in Jesus Christus bereits alles bereit ist, bezahlt ist, geschehen ist, gemacht ist, was uns anvertraut ist in Jesus, wenn wir es nicht in Empfang nehmen, die Hand nicht ausstrecken und ergreifen, kann die Schärfe nicht wiedergewonnen werden. Wenn der Prophetenschüler seine Hand nicht ausgestreckt hätte, das Eisen aus dem Wasser genommen hätte, wäre es wieder untergegangen. Wahrscheinlich, denke ich mal, Elisa wäre wahrscheinlich nicht 3 Tage noch dort gestanden. Wie ist deine Situation heute Morgen? Wenn noch Schärfe, Schlagkraft in deinem Leben, in deiner Beziehung zu Jesus da ist, herzlichen Glückwunsch, das ist gut. Dann möchte ich uns ermutigen, zu beten, zu arbeiten und zu lesen, dran zu bleiben. Jesus immer wieder zu bitten, komm mit, nichts ohne Jesus zu tun. Vielleicht siehst du aber auch in deinem Leben einen Bereich, wo etwas verloren gegangen ist, wo Schärfe, wo Schlagkraft fehlt und du sehnst dich danach, die wiederzugewinnen. Der erste Schritt ist, rufe, schreie zu Jesus Christus. Der zweite Schritt, zeig ihm die Stelle, wo es verloren ging, wo du den Schaden erlitten hast. Und der dritte Schritt, ergreife das, was Jesus gibt, was er tat, was er dir auftreiben lässt. Amen. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass aus unscheinbaren Geschichten ja, da so viel Inhalt drin liegt. Du siehst, Vater, wo in meinem persönlichen Leben Schärfe, Schlagkraft fehlt, wo ich mich danach sehne, sie zu haben, wiederzugewinnen, zu bekommen. Hilf uns, Herr. Wir rufen zu dir, wir schreien zu dir, dass du hilfst, dass wir persönlich, aber als Gemeinde nicht einfach gleichgültig sind. Irgendein Rädchen irgendwo in der Gesellschaft und nichts bewegen, nicht auffallen. Nein, sondern dass wir Schärfe sind. Dass wir nicht stumpf sind, sondern scharf. Schlagkräftig für dich, Jesus Christus. Das ist mein Anliegen für mein Leben und für diese Gemeinde. Und du siehst jedes Einzelne, wo es dran ist. Und danke, Herr, dass du durch ein Wunder getan hast mit deinem Sohn Jesus Christus. Und dass wir, wenn wir das immer wieder ergreifen, uns in Erinnerung rufen, dass da eine unheimliche Kraft verborgen liegt, die du uns schenken willst, die du uns anvertraust. Schenk, dass wir es ergreifen und ehrlich werden, immer wieder ehrlich werden vor dir. Auch dir zeigen, wo Stellen sind, wo wir Verlust, Schaden erlitten haben. Und dass du da hereinkommst und es ausfüllst. Amen.